Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Der Blick in die Bundesländer heute mit Petra Einsminger am Mikrofon. Der bisherige niedersächsische Innenminister Pistorius, der verhandelt ja in seiner neuen Rolle als Bundesverteidigungsminister bereits auf internationaler Bühne über weitere Militärhilfen für die Ukraine. Und was wird aus seinem alten Posten? Wie das niedersächsische Kabinett künftig besetzt sein wird, darüber hat die Landesregierung heute informiert. Mehr dazu gleich. Raus aus der rechten Szene, aber wie? Einmal drin ist der Weg raus nicht so einfach, hören Sie dann. Wir stellen Ihnen das Aussteigerprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen vor. Und Kritik an der geplanten Gasförderung in der Nordsee vor der Insel Borkum. Was ist genau geplant und wie wird darüber diskutiert dort? Die Frage beantworten wir Ihnen dann. Regierung in Niedersachsen, die steht ja noch gar nicht so lange. Seit etwa 2,5 Monaten regieren hier SPD und Grüne zusammen. Und dass der bisherige Innenminister im Land, Boris Pistorius, ganz rasch die Nachfolge von Christine Lambrecht im Bundesverteidigungsministerium übernommen hat, das hat wiederum im niedersächsischen Kabinett eine Lücke gerissen, die seit heute wieder geschlossen ist. Unser Landeskorrespondent in Niedersachsen, Bastian Brandau, ist uns zugeschaltet. Die Nachfolge ist geklärt und man muss dazu sagen, Pistorius hat das Innenministerium bei Ihnen fast 10 Jahre geführt. Erfolgreich, sagen nicht wenige Beobachter. Das macht es bei der Nachfolgeregelung nicht einfacher. Wer also wird es machen?
Ja, es ist die bisherige Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens, die neue Innenministerin wird. Also sie folgt auf Boris Pistorius. Über diese Option, also den Wechsel innerhalb des Kabinetts, war durchaus spekuliert worden, aber dann auch wieder abgewunken, so wenn man hier den Spekulationsverlauf sich anguckt in den letzten Tagen. Behrens hatte im März 2021, also mitten in der Pandemie, dieses Sozial- und dann in der Zeit vor allem Gesundheitsressort übernommen, kennt sich also aus mit Krisenlagen und Notsituationen. Niedersachsen ist recht gut durch die Pandemie gekommen, das rechnet Stefan weil seiner Kabinetts- und auch Parteikollegen, Kollegin an, die er sowieso sehr hoch einschätzt, das hat er heute noch einmal betont. Das Innenministerium, so sagte Weil, sei ein sehr großer und sehr wichtiger Geschäftsbereich.
Und es kommt für die Leitung dieses Hauses vor allen Dingen auf Führungsstärke an. Und in heiklen Situationen, die dieses Amt mit Sicherheit mit sich bringt, kommt es auf Nervenstärke und Belastbarkeit an. Man muss Krisen erprobt und krisenfähig sein. Dass Daniela Behrens diese Voraussetzung mitbringt, das hat sie in der Pandemie aus meiner Sicht wirklich eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Außerdem könne sie klar kommunizieren, auch das sei sehr wichtig im neuen Amt. Ja, und so hat Weil Behrens gefragt und die hat wohl keine lange Bedenkzeit gebraucht, um das anzunehmen.
Natürlich ist es auch schön, dass man als erste Frau mit ein Stückchen Geschichte schreiben kann. Auch das ist ein Anreiz, ein solches Amt anzunehmen. Und ich hoffe, dass das Innenministerium mit einer starken Frau umgehen kann. Und ich bemühe mich, mit dem Innenministerium umzugehen. Und ich weiß, das gut aufgestellte Haus und weiß, dass man mich da gut empfängt.
So hat sie sich heute geäußert. Also Daniela Behrens wird nach gut 75 Jahren Bestehen dieses Bundeslandes die erste Frau sein, die das Innenministerium in Niedersachsen führen wird.
Und vom Sozialministerium dann wird eine Lücke zu schließen sein, vom Sozial- zum Innenministerium. Das bedeutet, es gibt noch weitere Verschiebungen im Kabinett. Wer übernimmt Ihren Posten?
Neuer Sozial- und Gesundheitsminister wird Andreas Philippi. Bisher war er Bundestagsabgeordneter der SPD aus dem Landkreis Göttingen. Er kommt aus Herzberg am Harz, um genau zu sein. Und dort praktiziert er. Er ist Facharzt für Chirurgie und Notfallmedizin. Weiterhin neben der Arbeit als Abgeordneter, als Minister wird das nicht möglich sein. Mit 30 Stunden im Monat operiert er dort, hat er heute erzählt, ist im Einsatz. Auch zu unterstreichen, dass er neben seinem Einsatz in der Gesundheitspolitik in Berlin ein Mann der Praxis sei. So das auch nochmal Ministerpräsident Weil formuliert bei der Vorstellung. Ja, und tatsächlich ist ja diese Umgestaltung des Pflege- und Gesundheitssystems sicherlich eine der größeren Herausforderungen in allen Ländern, aber auch in Niedersachsen, in dem Flächenland. Philippi macht hier auch seine eigenen Erfahrungen aus seiner beruflichen Karriere geltend.
In meinem Leben bin ich 2-mal privatisiert worden von 2 großen Krankenhauskonzernen, habe also auch da ein bisschen Erfahrung und muss feststellen, dass ich denke, dass das eine gute Voraussetzung ist.
Gute Voraussetzungen, so sieht er es, um die Reform der Krankenhauslandschaft anzugehen, die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum insbesondere, die Reform der Pflege. Philippi ist außerdem noch zuständig für Arbeit und Gleichstellung. Und eben für Gleichstellung, da ist er dann auch der erste Mann in Niedersachsen. Als neuer Minister braucht er noch die Zustimmung des Landtags, der am Mittwoch tagen wird, turnusmäßig. Und bei den Nila Behrens ist es so, weil sie bereits Ministerin war, braucht sie für die Beauftragung des neuen Amtes jetzt lediglich ein Schreiben der Staatskanzlei des Ministerpräsidenten.
Und weil es neues Kabinett ist, erst, ich habe es eingangs gesagt, seit November im Amt, die heute präsentierte Lösung, wie schätzen Sie die ein?
Ja, so früh das Kabinett umzubilden, das hätte Weil sich ja gern vermieden. Zumal eben mit Boris Pistorius jemand geht, der eine Lücke hinterlässt, eine Stütze war, ein enger Wegbegleiter während Weils gesamter bisheriger Amtszeit, knapp 10 Jahre. Jetzt hat er jemanden Erfahrenes geholt in dieses Amt, der auf jeden Fall, also die muss man sagen, Daniela Behrens mit Druck umgehen kann, die diesen Arbeitsrhythmus mitgehen kann, den ein solches Amt erfordert, die das Haus, so kann man absehen, voraussichtlich gut führen dürfte. Ins Fachliche allerdings muss sie sich tatsächlich erst einmal einarbeiten. Ja, Andreas Philippi auf der anderen Seite ist ein unbeschriebenes Blatt in der Landespolitik. Da mussten wir alle erst mal gucken, wenn wir nicht gerade aus Göttingen kamen hier. Er muss sich sicher in die Führung eines Ministeriums einarbeiten, aber dieser medizinische Hintergrund und die Vernetzung, er ist zum Beispiel auch beim DRK aktiv, das dürfte durchaus von Vorteil sein. Von daher scheint es Weil gelungen zu sein, diese Lücke zu schließen. Und die Beförderung von Daniela Behrens kann auch als Hinweis zu einer möglichen Nachfolge an der SPD-Spitze und möglicherweise an der Spitze der Staatskanzlei interpretiert werden.
Also die bisherige Gesundheitsministerin Daniela Behrens wird also in Niedersachsen Boris Pistorius folgen. Als Innenministerin, neuer Gesundheitsminister wird der bisherige Bundestagsabgeordnete und Arzt, wie wir erfahren haben, Andreas Philippi. Danke an Bastian Brandau, unseren Landeskorrespondenten in Niedersachsen. Ausstiegswillige auf ihrem Weg zurück in die demokratische Gesellschaft begleiten. Das ist das Ziel von Ausstiegsprogrammen. Denn einmal in der extremistischen Szene gelandet, ist es gar nicht so einfach, da wieder herauszukommen. In der diesjährigen Denkfabrik des Deutschlandfunks, also der Schwerpunktreihe in diesem Jahr, deren Thema unsere Hörerinnen und Hörer mitbestimmt haben, da geht es um die wehrhafte Demokratie. Und in diesem Rahmen hat sich Vivien Leue, unsere Korrespondentin in Nordrhein-Westfalen, auf den Weg gemacht und Beispiele gesammelt. Was macht eine lebendige Demokratie aus? Und sie ist unter anderem auf das Programm Spurwechsel des Landes Nordrhein-Westfalen gestoßen. Hier werden Menschen begleitet, die der rechten Szene den Rücken kehren wollen.
Mein Name ist Anja Gerres. Ich bin seit 2017 beim Aussteigerprogramm Spurwechsel. Ich bin von Hause aus Sozialpädagogin.
Mein Name ist Silke Wolf. Ich bin ursprünglich Polizeibeamtin.
In einem schmucklosen Besprechungsraum im nordrhein-westfälischen Innenministerium treffe ich Anja Gerres und Silke Wolf. Die beiden arbeiten seit Jahren für das Programm Spurwechsel, das Menschen unterstützt, die aus rechtsextremistischen Strukturen aussteigen wollen.
Wir sind 2015 als erstes staatliches Aussteigerprogramm in der Bundesrepublik evaluiert worden. Mit dem Ergebnis, dass wir eine mehr als 90-prozentige Erfolgsquote haben, was nachhaltige Ausstiege angeht. Was Kernaufgabe ist, es geht darum, Leute tatsächlich wieder in die Gesellschaft zurückzuholen.
Mit diesen Menschen, den Aussteigern und Aussteigerinnen selbst zu sprechen, ist kaum möglich. Diejenigen, die noch dabei sind, auszusteigen, müssen geschützt werden. Und diejenigen, die ihr neues Leben schon begonnen haben, wollen mit dem Alten meist ganz abschließen. Der Landesverfassungsschutz in NRW beziffert das Personenpotenzial im Rechtsextremismus auf etwa 4000 Menschen. Die Hälfte davon gelten als gewaltorientierte Rechtsextremisten.
Die richtig harte Szene gibt es heutzutage ja gar nicht mehr so, wie das, ich sag mal, vor 20 Jahren gewesen ist. Da konnte ich immer ganz genau erkennen, wer gehört wohin. Das haben wir heute gar nicht mehr so.
Es ist ganz, ganz schwierig, das zu verallgemeinern. Wir haben viele verschiedene Mischszenen mittlerweile.
Im Internet ist nämlich viel los, auch bei Demonstrationen auf der Straße, ob das ein Querdenker ist oder wo sie auf einmal alle versammeln.
Und niemand steht morgens auf und denkt sich so, ich bin jetzt fertig mit der Demokratie, ich lebe jetzt was ganz anderes. Also da gibt es ja eine Vielzahl für Gründe, die für denjenigen, diejenige dafür sprechen, sich anderen Bewegungen zugehörig zu fühlen oder da mal mit zu liebäugeln, auszusteigen sozusagen. Vielfach ist es Enttäuschung, dass man nicht angekommen ist in dem Leben, was man führen wollte.
Also wenden sich die Menschen ab, suchen nach neuen Lebensentwürfen.
Weniger ist es die politische Überzeugung, dass man irgendetwas ändern möchte, als einfach ein Krawalltum dagegen zu sein, zum Beispiel. Das bezieht sich also insbesondere auf die Mischszenen, die wir dann zum Beispiel bei den Hooligans haben, Rechtsextremismus-Hooligan oder auch in bestimmten Rockerbewegungen. Wir haben das in Teilen von Querdenkenden, dass es eine generelle Unzufriedenheit gibt mit der Gesellschaft, dem gesellschaftlichen Zustand, mit dem Staat an sich, aber niemand oder die meisten, die wir begleiten, sind politisch nicht als reine Ideologen verschrien.
Wenn die Menschen irgendwann merken, dass es auch im Extremismus Probleme gibt, wenn ihr Weltbild wackelt, weil sie zwar irgendwie gegen Ausländer sind, aber den türkischen Arbeitskollegen sympathisch finden, dann können sie sich, zuerst anonym und stets unverbindlich, an das Programm Spurwechsel wenden. Für den Ausstieg sei das ein wichtiger, wenn auch nur kleiner Schritt, sagt Anja Gerres.
Das ist ein sehr viel langwieriger Prozess als der Einstieg tatsächlich in den Extremismus.
Anja Gerres und Silke Wolf begleiten Aussteiger deshalb häufig jahrelang. Gut 200 Menschen haben seit 2001 auf diesem Wege ein neues Leben begonnen, trotz vieler Schwierigkeiten.
Der Ausstieg, und das machen sich die wenigsten Leute klar, was das tatsächlich beinhaltet, ist, dass man sein gesamtes Leben neu organisieren und überdenken muss. Das heißt, Kontaktabbruch möglicherweise zu sämtlichen Freunden und Bekannten, die man hat. Möglicherweise Umzug in eine fremde Stadt. Ich kann die Klamotten nicht mehr anziehen, die ich angezogen habe. Ich kann die Musik nicht mehr hören, die ich mir angehört habe. Ich kann die Filme nicht mehr gucken. Ich kann mich nicht mit den Internetseiten beschäftigen, mit denen ich mich dauerhaft beschäftigt habe. Ich bin ja vollkommen verloren. Da geht es auch um ein Stück weit eine neue Identität, sich selber neu zu erfinden. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger, langwieriger Prozess und der ist auch nicht immer stringent.
Wir haben tatsächlich auch mit Leuten zu tun, die, man einfach sagen muss, die sind tatsächlich schon faktisch aus der Szene raus. Die haben sich distanziert, die haben das alles mit sich selbst aufgearbeitet, aber die Vergangenheit holt sie immer wieder ein. Ja, indem sie durch irgendwelche Sachen geoutet werden, ne, wenn Anrufe kommen, wissen sie eigentlich, wer bei euch arbeitet, bei ihnen arbeitet.
Also das ist oftmals ein Punkt, wo es dann ganz, ganz schwierig ist, dass wir von Arbeitgebern zum Beispiel hören, ja, einen Mörder hätte ich eingestellt, aber einen Neonazi nicht.
Dieses in die Gesellschaft zurückkommen ist mitunter unglaublich schwierig.
Die Gesellschaft muss auch verzeihen können und auch aufnehmen wollen.
Das Aussteigerprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen Spurwechsel und mehr über die lebendige Demokratie können Sie in unserem Wochenendjournal erfahren. Vivian Leue berichtet dann, warum politische Teilhabe unverzichtbar ist und wie sie vermittelt wird. Den Podcast finden Sie ab heute Nachmittag in unserer Audiothek oder unter www.deutschlandfunk.de/das-wochenendjournal und dann morgen auch in unserem Programm zu hören ab 10 nach 9 hier im Deutschlandfunk. Gerade ist ein schwimmendes Flüssiggasterminal in Brunsbüttel eingetroffen, der LNG-Ausbau. Er kommt voran. Es geht um die Unabhängigkeit von Gaslieferungen in diesen Zeiten. Doch ist das der richtige Weg? Da warnen Umweltverbände ja auch vor den Schäden, die dem Ökosystem zugefügt würden. Auch dass ein niederländischer Öl- und Gaskonzern vor der Insel Borkum nach Gas bohren möchte, ist nicht im Sinne von Umweltschützern. Das Gasfeld befindet sich je zur Hälfte unter der niederländischen und der deutschen Nordsee. Und heute haben die Deutsche Umwelthilfe und andere auf der Insel Borkum ihre Kritik an den Plänen erläutert. Frank Jacobs im Studio Oldenburg hat Informationen darüber, wie die Gasbohrungspläne in dem Land dort aufgenommen werden. Wie groß ist der Protest?
Ja, es sind rund 100 Menschen zum Protest auf die Insel gekommen, davon rund 30 Insulaner. Auch aus den Niederlanden sind Menschen nach Borkum gereist. Immerhin dauert die Anfahrt mit der Fähre mehr als 2,5 Stunden. Deshalb war auch Borkums Bürgermeister Ackermann sehr zufrieden mit dem Protest.
Ich bin begeistert über den großen Zuspruch, weil wir wollen auch darstellen, dass wir mit unserer Meinung nicht alleine sind, dass es auch landesweit und bundesweit geteilt wird und über die Grenzen hinaus. Wir haben ja auch Besucher aus den Niederlanden, die die gleiche Meinung haben und die gleichen Probleme. Und von daher bin ich begeistert, wie das hier heute gelaufen ist.
Ja, bei den Demonstranten waren unter anderem der BUND Niedersachsen dabei, aber auch örtliche Bürgerinitiativen. Neu ist die internationale Zusammenarbeit mit einer niederländischen Umweltorganisation. Die Teilnehmer sind dann zum Strand gezogen und haben laut skandiert.
Hopp, 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 one year stop. Hopp, 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 one year stop.
Hop, 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 One Dias Stop. One Dias, das ist das Konsortium, das Gas vor Borkum fördern will. Auf Bannern stand zum Beispiel keine Bohrungen im Weltnaturerbe Wattenmeer. Zum Schluss haben die Demonstrantinnen und Demonstranten ein langes rotes Band am Strand ausgebreitet. Das sollte die rote Linie symbolisieren, die aus ihrer Sicht hier überschritten wird. Gleichzeitig wurde ja auch auf der Nachbarinsel Schiermonnikoog in den Niederlanden gegen die Gasförderung protestiert.
Was befürchten die Kritiker, vor allem ja auch die Insulaner?
Ja, die Kritiker und Insulaner haben Angst davor, dass die Erdgasförderung für das sensible Ökosystem Wattenmeer gefährlich werden kann und Lebewesen und die Pflanzenwelt zerstören könnte. Außerdem befürchten die Insulaner, dass es zu Erdbeben kommen könnte, wenn in der Nordsee nach Gas gebohrt wird. In den Niederlanden gab es in Gasfördergebieten in den vergangenen Jahren ja immer wieder Meldungen über Erdbeben und dass Häuser abgesackt sind. Die niederländischen Umweltschützer sind außerdem der Ansicht, dass ihre Regierung die Lizenz gar nicht hätte vergeben dürfen. Es widerspreche dem Klimaschutz, fossile Brennstoffe zu fördern. Und auch die Insulaner und viele Menschen in der Region halten die Gasförderung für nicht mit den Klimazielen vereinbar. Für die Insulaner gibt es weitere mögliche Nachteile. Durch die Auswirkungen der Erdgasförderung, durch Bodenabsenkung und mögliche Erdbeben könnte auch die Süßwasserlinse und damit die Trinkwasserversorgung auf der Insel massive Schäden davontragen. Außerdem würden die geringen jährlichen Fördermengen überhaupt keinen Beitrag zur Energiesicherheit leisten, sagen viele. Stattdessen drohen CO2-Emissionen von bis zu 65 Millionen Tonnen, wenn der Konzern alle seine neuen Förderpläne in der Region umsetzt. Die Deutsche Umwelthilfe will gegen das Projekt auch alle rechtlichen Schritte ausschöpfen, um die Gasförderung direkt angrenzend am Weltnaturerbe Wattenmeer zu verhindern. Die geplanten Gasbohrungen sind naturschutzrechtlich unhaltbar und verstoßen außerdem gegen das deutsche Klimaschutzgesetz, sagt die Umwelthilfe. Und auch von den Insulanern gibt es Einwände in diesem Verfahren.
Also viel Mahnungen, Warnungen und Kritik. Das Land Niedersachsen hat im vergangenen Jahr trotzdem beschlossen, nach Gas vor Borkum zu suchen. Aus welchem Grund?
Ja, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war der Grund. Das hat die Landesregierung zum Umschwenken veranlasst. Eigentlich hatte die Regierung bereits 2021 ausgeschlossen, dass Gas vor Borkum gefördert wird. Im vergangenen Jahr kam dann die Rolle rückwärts. Auch das stößt vielen sauer auf. Sie fühlen sich von der Politik verschaukelt. Und einige Insulaner haben auch gesagt, dass sich die Politiker warm anziehen sollen. Denn über diesen Wortbruch, so haben sie es bezeichnet teilweise, darüber müsse man auch nochmal diskutieren. Immerhin will das Wirtschaftsministerium genau prüfen und den Schutz der Nordsee voranstellen.
Wann ist das Fördern des Gases geplant?
Ja, eine Förderung ist nach Angaben des Konzerns nicht vor 2024 möglich. Das sagt auch das Landesamt für Bergbau. Das prüft diese ganzen Anträge. Und maximal 13 Milliarden Kubikmeter könnten dann gefördert werden bis zum Jahr 2042. Aber wie gesagt, das Landesbergamt muss die Anträge genau prüfen. Auch das Wirtschaftsministerium will ganz genau hinschauen und stellt den Schutz des Wattenmeeres ganz oben auf die Prioritätenliste. Das hat uns heute Niedersachsens Umweltminister Meyer von den Grünen nochmal bestätigt. Also angesichts der Klagen und der angekündigten strengen Kontrollen könnte es auch länger dauern, aber vielleicht auch sogar gar nicht zustande kommen.
Ist also noch viel Bewegung drin. Der Widerstand gegen die Gasbohrungspläne vor Borkum, geschildert von meinem Kollegen Frank Jacobs. Danke Ihnen dafür.
Sehr gerne.
Und das war's von uns. Die Sendung Deutschland heute geht zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Freitagnachmittag.